ARD. Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Spät am Abend in einer ruhigen Wohnstraße mitten in Hamburg-Billstedt. Um diese Uhrzeit ist kaum noch jemand auf der Straße. Eine einzelne Person schlendert unauffällig an parkenden Autos vorbei. 15 Minuten später stehen plötzlich einige dieser Fahrzeuge in Flammen. Auch ein Wohnmobil brennt. Im Fahrzeuginneren befinden sich volle Gasflaschen.
True Crime Hamburg für mich willkommen.
True Crime Hamburg hört.
Ja, für euch geht's zum Bahnhof Horner Rennbahn. Bahnhof Horner Rennbahn. In der dortigen Fußgängerzone meldet eine ältere Dame zwei Personen mit Schusswaffe. Bitte Eigensicherung beachten. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen. Unter Beachtung. 2.34 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Hallo.
Ein Podcast vom NDR.
Ja, willkommen zurück aus der Winterpause. Gar nicht so lange her, ne?
Nee, es ist wie gestern.
Ja, ist eigentlich wie gestern. Ralf, schön, dass wir wieder hier zusammen sind. Mein Name ist Marek Erhardt, ich bin Schauspieler und Ehrenkommissar und freue mich sehr heute auf diese Folge.
Ich bin Ralf Martin Mayer und war 44 Jahre bei der Polizei Hamburg. Vom Streifendienst bis zum Polizeipräsidenten.
Und denkt bitte dran, nicht vergessen, in der ARD Audiothek hört ihr unsere Folgen immer zuerst, also abonniert uns dort, dann werdet ihr sogar immer benachrichtigt. Und dann gibt's was Neues, Ralf. Falls man uns nämlich live erleben möchte, dann habt ihr im März erstmals die Möglichkeit dazu in Hamburg. Ticketinfos findet ihr auf ndr.de/truecrimehamburg. Den Link haben wir euch in die Folgebeschreibung gepackt. Ich habe es anfangs schon gesagt, auf die heutige Folge freue ich mich wirklich sehr. Es ist ein kleiner Ritt für mich in die Vergangenheit und heute darf ich euch von meinem Praktikum bei der Polizei erzählen.
Wir sprechen über den Feuerteufel von Billstedt. Dieser Fall zeigt, wie eine Stadt durch eine Serie von Brandstiftungen in Unruhe gerät und wie aufwendig polizeiliche Arbeit in solchen Lagen ist.
Ganz genau. Und ganz spannend in dieser Folge. Heute wird es nämlich psychologisch. Wir schlüpfen nämlich in die Köpfe von Brandstiftern und erklären euch, wie sie ticken und was ihre Taten vorhersehbar macht. Praktikumsbeginn war bei mir im Jahr 2011. Und was ganz wichtig ist, ich war oder wurde einer Abteilung zugeteilt, den Zivilfahndern. Das Wort zivil steckt schon drin. Ich bin natürlich kein Uniformträger und darf auch gar keine Uniform tragen. Das wäre Amtsanmaßung. Von daher bin ich in eine Truppe gekommen, die einfach von morgens bis abends immer nur zivil rumgelaufen ist, aber trotzdem ganz normale Schutzpolizisten sind.
Naja, Marek, die Uniform kennst du ja nun aus Filmaufnahmen vom Set. Insofern weißt du ja auch ein bisschen, was die Uniform mit einem macht, wenn man sie anzieht.
Absolut. Und da gab es tatsächlich wirklich lustige Begegnungen, weil ich habe dann viele Kolleginnen und Kollegen von euch in der Wache kennenlernen dürfen. Und die habe ich dann 3 Tage später in Zivil auf irgendwelchen Märkten getroffen, auf dem Isemarkt zum Beispiel. Und ich habe die nicht wiedererkannt, weil diese schwarze Uniform, das macht schon was. Da steht man schon ein bisschen anders. Also einige hatten auf einmal eine etwas gebücktere Haltung.
Also Nachtblau, wenn ich da nochmal genauer werden darf mit der Farbe der Uniform. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich das Uniformtragen auf Wochenmärkten auch erlaubt und vielleicht sogar angeordnet.
Ja, also wie gesagt, die Uniform hat schon ihre Wirkung und es soll ja auch Menschen geben, die auf Uniformen stehen. Zu meiner Zeit in Billstedt muss ich sagen, das ist tatsächlich der Fall, den ich von Anfang bis Ende erleben durfte. Und vielleicht muss ich einmal ganz kurz sagen, was in dieser Zeit eigentlich in Billstedt passierte. Es kam immer wieder vor, dass parkende Autos in Flammen aufgingen und man hatte wirklich fast das Gefühl wie aus Zauberhand, weil es war eigentlich niemand an dem Fahrzeug und plötzlich brannte dieses Auto. Das ist relativ einfach zu erklären. Es gab eine Zeit, ich glaube, das hast du auch in deiner aktiven Zeit häufiger erlebt, wo man Grillanzünder hinten auf den Autoreifen gelegt hat, meistens gerne auf den hinteren Reifen unterm Tank. Den hat man angezündet und dann hat dieser Grillanzünder ungefähr 15 Minuten gebraucht, bis das Auto Feuer gefangen hat. Und der Täter war über alle Berge.
Ja, das war eine der Maschen. Man muss natürlich sagen, es gab auch unterschiedliche Ursachen. Es gab natürlich auch den technischen Defekt. Es gab auch andere Vorgehensweisen, andere Motivationen. Wenn jemand ja, vielleicht Streit mit dem Nachbarn hatte oder die Ex-Frau jemanden verlassen hatte. Insofern gab es auch andere Modi operandi, wie wir sagen, aber das war schon ein sehr verbreiteter Modus operandi.
Los ging es in Billstedt mit einem Dreier BMW in einer Wohnsiedlung mitten in der Nacht, dann ein Golf und schließlich ein alter VW-Bus. Also das hatte auch gar keine Struktur, dass man jetzt nur Neufahrzeuge oder irgendwie Fahrzeuge wie ein Porsche oder was auch immer, worauf man neidisch sein könnte. Also auch ein alter VW-Bus war dabei.
Ja, aber bemerkenswert war ja, dass immer während der EM-Spiele gezündet wurde. Und zwar scheinbar dann, wenn die Straßen besonders leer waren.
Genau, zu dieser Fußballgeschichte kann ich nochmal sagen, gerade auch als die Deutschen gespielt haben, brannten besonders viele Autos in Billstedt, was eben, wie du schon richtig sagst, dafür gesprochen hat anscheinend, dass die Leute zu Hause waren oder in Kneipen waren oder auf den Fanfesten, um diese Spiele zu sehen. Also der Täter hat sich da richtig Gedanken gemacht. Als wir dann in den Fahrzeugen saßen, ich saß übrigens immer mit Oskar und Ivan in einem Fahrzeug. Ich muss dazu eines sagen, das werden wir nachher auch noch erklären. Diese Namen sind keine echten Vornamen, sondern das sind sogenannte Arbeitsnamen, die einem gegeben werden. Das macht die Sache nicht unbedingt besser. Aber darüber sprechen wir natürlich hier nochmal ganz genau.
Ich würde auch Decknamen sagen, aber wir sagen immer Arbeitsnamen.
Ne? Genau, Decknamen oder Arbeitsnamen. Denn wir haben tatsächlich heute einen Zivilfahnder aus Billstedt hier. Der ist wirklich maßgeblich an der Verhaftung dieses Täters mit beteiligt gewesen. Wir sitzen also in diesen Fahrzeugen, meistens in der Nacht, weil auch die Brände nachts gelegt wurden. Und man fährt eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ich bin noch nie so viel Auto gefahren wie in dieser Zeit. Also du fährst Straße links rauf und wieder runter und biegst ab und dann bleibst du einen Moment und wartest. Und wartest eigentlich nur darauf, dass irgendwo ein Einsatz kommt, wo es heißt, brennendes Auto, brennender PKW.
Das ist das Los der Zivilfahnder, dass sie eben, ich glaube, mehr warten, als sie tatsächlich Zeit bei Festnahmen mit klickenden Handschellen verbringen. Aber das weiß man natürlich, dass man Geduld braucht.
Absolut. Und wenn dann irgendwo ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen ist, dann sind wir dann dahin gefahren. Und dann war tatsächlich die Aufgabe der Zivilfahrer auszusteigen und sich eigentlich unter das gaffende Volk zu mischen, um nämlich zu schauen, guckt da einer ganz besonders interessiert auf den Brand? Hat jemand irgendwie eine ganz besondere Mütze auf, wie auch immer? Denn eines noch mal ganz klar, einen Brandstifter, der Autobrände legt, zu kriegen, ist wirklich wahnsinnig schwer.
Und ich finde das eine klasse Idee, weil das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, häufig der Fall, dass also Brandstifter sich hinterher helfend zeigen und dass sie nochmal reden wollen über das, was da passiert. Wahrscheinlich auch sich erfreuen, in Anführungsstrichen negativ erfreuen, an ihrem Werk. Insofern ist das, glaube ich, eine kluge Idee, da mal zu gucken, wer tut sich da besonders hervor.
Brennende Autos und Grillanzünder. Immer wieder Grillanzünder auf Reifen, ein Klassiker. Und wer ein brennendes Wohnmobil einmal gesehen hat, der weiß, dass Autozünder damit kein Problem haben, Menschen zu töten. Denn in so einem Wohnmobil können eben auch Gasflaschen liegen. Und tatsächlich ging es damit dann auch in Billstedt weiter.
Brandstifter sind schon ein spezielles Klientel. Sie handeln aus völlig unterschiedlichen kriminellen Motiven. Schlimmste Gefahren für Menschen nehmen sie in Kauf. Ihr Vorgehen, wie schon angedeutet, sie stecken einen dieser kleinen würfelförmigen Anzünder an, legen ihn auf einen Autoreifen, wo er eine Weile lodert, bis schließlich der Reifen Feuer fängt und mit ihm dann das ganze Auto. Bis dahin hat der Täter sich lange schon aus dem Staub gemacht. Unser Problem? Fingerabdrücke, DNA, überhaupt Spuren kann man in der Regel vergessen. Alles ist verkohlt oder vom Löschschaum vernichtet. Man muss die Täter also auf andere Weise finden.
Ja, und das zum Beispiel mit Hunden, den sogenannten Mantrailer-Hunden. Das hatten wir ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge immer mal wieder thematisiert. Mantrailer-Hunde, diese wirklich süßen bayerischen Gebirgsschweißhunde, die wirklich niedlich sind.
Wenn sie klein sind.
Wenn sie klein sind und große Schlappohren haben, die sind wirklich wahnsinnig süß. Und ich habe das teilweise auch erleben dürfen, dass wir dann die Mantrailer-Hunde dazu bekamen. Und dann läuft das wirklich wie folgt ab. Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht, macht im Endeffekt eine Straße von vorne dicht. Und dahinter läuft dann der Hundeführer mit seinem Mantrailer-Hund und dieser Schleppleine hinterher und gesäumt wird das Ganze von Polizeibeamtinnen und Beamten, die das sozusagen dann einkesseln. Und dieser Hund, Das ist Wahnsinn. Wenn der eine Fährte aufgenommen hat, der läuft von links nach rechts, von oben nach unten, dann bricht er wieder ab, läuft wieder zurück. Also man merkt, dieses Tier arbeitet wahnsinnig. Und es ist schon wirklich unfassbar, dass selbst ein Hund in der Lage ist, ein ausgebranntes Skelett, also ein Fahrzeugskelett, dort immer noch Spuren zu finden.
Ja, das ist wirklich, wirklich irre, was die Hunde für eine Nase haben. Gleichwohl muss man sagen, damit jetzt nicht zu viel Erwartungsdruck auf die kleinen Tiere entsteht, sie schaffen es eben nicht, jedes Mal zum Täter zu führen. Es gibt eben Unterbrechungen der Fährte oder ähnliches, sodass sie ein gutes ergänzendes Mittel sind. Aber man darf jetzt auch nicht alles darauf setzen und sagen, sie können nun jede Straftat aufklären. Es kommt wirklich auf den einzelnen Fall an, aber da hat man wirklich schon tolle Erfolge verzeichnet.
An einem besagten Abend hat dann der Man-Trailer-Hund tatsächlich eine Fährte aufgenommen und führte uns zu einem, ja, zu einem riesen Wohnblock. Und da war allerdings dann auch Endstation, weil wenn man den Hund dann sozusagen ins Wohnhaus gelassen hätte mit den knapp 25 Etagen und 60, 80, 90, 100 Wohnungen drin, der Hund wäre wahrscheinlich verrückt geworden, weil natürlich eine so hohe Spurenlage da ist, weil die Leute gehen rein, gehen raus, Besuch kommt, Besuch geht und so weiter und so weiter. Also das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Aber wir hatten einen verdächtigen Ort und zwar die Dringsheide-Siedlung. Was machen dann die Zivilfahnder oder die Polizei? Man geht dann an die Computer und guckt sich mal die Vorstrafenliste der Bewohner an. Die werden dann untersucht und gucken, ist da vielleicht auch schon ein verurteilter Brandstifter drunter? Und dazu kann ich sagen, es war tatsächlich Fehlanzeige. Und dann kam Oskar. Oskar war der Leiter dieser Zivilfahnder, der sogenannte DGL, der Dienstgruppenleiter, kam dann auf die Idee zu sagen, okay, also wenn wir hier keine Maßnahmen hinkriegen und wenn wir nicht wissen, ob da jemand vorbestraft ist und mit Bränden zu tun hat, dann müssen wir einfach opsen.
Ja, einer muss den Job ja machen. Was heißt opsen? Nicht? Opsen, ich erinnere mich noch bei mancher Observation, wenn so über den internen Funk, also den 2-Meter-Funk eingespielt wurde, das Lied Sit and Wait. Und das beschreibt es eigentlich. Observieren heißt Geduld, heißt sitzen, heißt warten, heißt beobachten. Dabei gilt es, immer alles im Blick zu haben und Schlupflöcher abzudecken, damit wir alles mitbekommen und uns etwaige Verdächtige, Menschen, die sich komisch verhalten, nicht abhanden kommen. Nichts darf uns durch die Lappen gehen. Im Grunde genommen muss sich der Observant optimal in seine Umgebung einpassen. Er muss quasi mitschwimmen, also in dem Fall in der Dringsheide, ohne irgendwo aufzufallen. Einige meiner Kollegen beherrschen das in Perfektion. Und es gilt, immer die Ruhe zu bewahren.
Rund um die Uhr wird also in den folgenden Tagen das Hochhaus beobachtet. Immer steht ein Zivilwagen an der Straße mit wechselnder Besatzung, damit das eben auch nicht auffällt. Und man kann natürlich nur nicht jedem hinterherlaufen, der gerade aus der Dringsheide-Siedlung irgendwie weggeht oder ankommt. Der Fokus wurde, und das musste ich auch lernen, der Fokus wurde tatsächlich immer auf die Männer gelegt. Denn es ist wirklich so, Brandstifter sind fast ausschließlich Männer. Vor allem, wenn es um Serientäter geht.
Also statistisch hätte ich gesagt, wenn ihr euch auf Frauen fokussiert hättet, wäre das Risiko relativ groß gewesen, dass ihr falsch liegt. Es ist tatsächlich der Mann der häufige Täter. Menschen, die zwanghaft Feuer legen, sogenannte Pyromanen, arbeiten meist allein. Und in diesem Fall vermuten wir jemanden, der den persönlichen Kick sucht. Natürlich stecken auch Menschen aus anderen Motiven, aus finanziellen Fahrzeuge an oder aus Rache, Vandalismus, Teenager. All das ist möglich und es gibt ja auch noch die politischen Taten, die ab und zu auch mal vorkommen. Aber der Gesuchte hier dürfte ein Serientäter sein, einer, der psychisch gestört ist. Der scheint das irgendwie zu brauchen. Und genau das macht ihn so gefährlich.
Ja, Kriminalpsychologen sagen da auch, dass es dabei oft um unterdrückte Wut geht, angestauter Frust, Kindheitsgeschichten, die nicht verarbeitet wurden und die sich jetzt dann dadurch entladen.
Ja, vielleicht einer, der sich ohnmächtig fühlt als Verlierer und sich durch diese Taten jetzt groß fühlen will, groß und mächtig. Wenn sie einmal zwanghaft angefixt sind, können diese Leute nicht mehr aufhören. Meistens steigern sie sich sogar noch mehr Brände, größere Brände.
Es kommt zu einem neuen Tag, besser gesagt zu einer neuen Nacht und es geht also wieder raus. Oskar und Ivan nehmen mich wieder mit auf Tour und der Skoda, das war ein Skoda-Fahrzeug, steht vor einem Plattenbau. In Hamburg-Billstedt, die Observierung des Hochhauses führen aber tatsächlich zu gar nichts. Und es brennt immer weiter. Immer häufiger Autos, Schrebergärten, Mülltonnen vor Häusern, Keller kommen hinzu und sogar ein Parkhaus wird angezündet. Und man darf das nicht vergessen, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt. Der Täter hat anscheinend auch überhaupt keine Skrupel davor, Menschen zu verletzen. Also eine bunte Mischung, aber wir erkennen inzwischen auch ein gewisses Muster, denn der Feuerteufel legt meistens immer das Feuer zwischen 18 und 4:30 Uhr und das alles eigentlich im Dreieck Weddestraße, Washingtonallee bis hin zur Steinfeldstraße. Ja, ich bin dann dabei, wenn Passanten angesprochen werden, die dann aber alle nichts gesehen haben, was ja auch ganz klar ist. Also geht die Polizei dann auch ihre sogenannten alten Bekannten durch. Man guckt also auch im Vorstrafenregister, wer ist denn schon als Brandstifter verurteilt worden, wie in der Dringsheide-Siedlung und wer ist vielleicht auch schon mal erwischt worden. Und da kommt man tatsächlich auf den vorbestraften Brandstifter. Wir nennen ihn hier Kim W. Kim W. ist ein alter Bekannter der Billstedter Fahnder. Was hat er sich bisher geleistet?
Er hat Jahre zuvor ein Nachbarhaus angezündet und dabei beinahe ein Rentner-Ehepaar getötet. Außerdem hat er noch einen Keller und eine Wohnung in Brand gesetzt. Nicht zu reden von den Carports und Mülltonnen. Zur Zeit deines Praktikums ist er wieder auf freiem Fuß und womöglich immer noch ein heißer Kandidat. Zumal in letzter Zeit in der näheren Umgebung seiner Wohnung einige Wagen Feuer fingen.
Und es soll sich auch die Gelegenheit ergeben, genau das zu überprüfen. Es gibt nämlich wieder einen Feueralarm und zwar gibt es eine Wohnsiedlung im sogenannten Sonnenland, auch ein relativ bekannter Unterstadtteil in Billstedt, zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg. Und dort hat jemand vor einer Schule Reifen angezündet und es brennt lichterloh. Die Streifenwagen fahren dann mit Blaulicht sofort mit Sonderrechten zum Sonnenland und die Zivilfahnder hinterher, um verdeckt im Hintergrund ein bisschen zu ermitteln. Also alle sind sie jetzt hier, bis auf zwei Zivilfahnder, nämlich Andi und Cooper. Andi und Cooper beobachten nämlich tagelang das Wohnhaus oder die Wohnung von Kim W. Und sie wollen wissen, wann er kommt, wann er geht und sofern das überhaupt möglich ist, ohne aufzufallen, heften sich die Fahnder eben auch an seine Fersen, wenn Kim seine Wohnung verlässt. Die Wohnung liegt in einem Erdgeschoss einer Hochhaussiedlung und an diesem Abend, als es im Sonnenland brennt, ist er auch frühzeitig nach Hause gekommen, hat das Licht angemacht und das Haus danach nicht mehr verlassen. Dann kommt natürlich über Funk, wird alles alarmiert, die Feuerwehr geht raus wegen der brennenden Reifen und auch Cooper und Andi hören diesen Funkspruch und Cooper kommt komischerweise auf die Idee, naja, also er ist ja nicht rausgekommen, aber vielleicht sollten wir das doch noch einmal überprüfen. Steigt aus dem Auto aus und nähert sich seiner Wohnung mit einem kleinen Garten hinten von hinten und bleibt dort ein bisschen stehen und sieht, dass das Wohnzimmer beleuchtet ist. In diesem Augenblick allerdings hört er es knacken und sieht, wie eine dunkle Gestalt über den Zaun steigt, durch den Garten geht, die Terrassentür aufmacht und in der Wohnung von Kim W. verschwindet. Es war Kim W. Der hat sich nämlich tatsächlich, ohne dass Andi und Cooper das bemerkt haben, von hinten aus der Wohnung geschlichen. Cooper flüstert dann mit ruhiger Stimme in sein verstecktes Funkmikrofon. Das Zielobjekt ist in den Garten, über den Garten in die Wohnung zurückgekehrt. Und daraufhin kommt nur das Wort Zugriff. Die Beamten nehmen Kim damit fest. Also es war zu verdächtig.
Ganz wichtig ist jetzt, als erstes an die Spurensicherung zu denken. Man zieht dem Festgenommenen sofort Papiertüten über die Hände, damit die Sachverständigen sie auf Brandspuren untersuchen können. Falls Kim also einen Brand an der Schule gelegt haben sollte, könnte er ihm auf diese Weise gut nachgewiesen werden.
Ja, und der weiß aber angeblich von gar nichts und sagt auch aus, dass er bei einem Freund gewesen ist, wobei sowas auch bei anderen Vergehen wohl immer behauptet werden soll. Also von daher glaubt man ihm erstmal nicht. Die Spuren findet man leider nicht an seinen Händen und ein Gefühl reicht ja nicht zur Verurteilung aus. Das hast du ja sicherlich auch häufiger schon erlebt in deiner aktiven Zeit. Das heißt, Kim wird also wieder freigelassen und auch hier kommen die Beamten nicht weiter. 5 Grad draußen, wir sind mittlerweile schon im Winter. Die Brände ziehen sich wirklich über sehr, sehr lange Zeit schon durch Billstedt, fast über 14 Monate. Oskar und ich haben uns dicke Jacken angezogen und Oskar kommt auf die Idee, vielleicht nochmal im sogenannten magischen Dreieck nochmal ein bisschen zu observieren. Er nimmt mich mit und wir gehen wie ein normales Spaziergängerpärchen wirklich durch Billstedt, bis er auf die Idee kommt, wir sollten uns einfach mal in die Schrebergartensiedlung legen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er vielleicht einen Schlüssel für eine Schrebergartensiedlung hat. Denn ich konnte mir noch nicht vorstellen, dass wir jetzt die nächsten 3 Stunden draußen liegen. Da hatte ich mich tatsächlich getäuscht, denn Oskar sagte, wir legen uns hier hinter diese Hecke. Und da haben wir dann 3 Stunden lang im wirklich gefrorenen Gras gelegen. Und ich habe da das erste Mal richtig erlebt, was für ein Job das eigentlich ist.
Ja, ich habe ja gesagt, wie aufwendig das ist, die Arbeit, und ja, manchmal eben auch schwer.
Nach knapp 3 Stunden bricht Oskar dann die Observation ab und sagt, also da wird wohl heute nichts mehr passieren, und entscheidet sich, dass wir uns ins Auto zurückbewegen und zur Wache zurückfahren. War mir auch ganz lieb, vielleicht nochmal den einen oder anderen Kaffee zum Aufwärmen trinken. Wir waren gerade 3 Minuten in diesem Auto, als über Funk kommt, es brennt, nämlich 30 Meter von dem Ort entfernt, wo wir 3 Stunden lang gelegen haben. Es brannte ein Schrebergarten.
In der Weddestraße.
Tja, auch hier kein Verdächtiger. Wir haben niemanden gesehen. Keine Festnahme.
Ja, es kann frustrierend sein. Ermüdend. Immer wieder hast du den Falschen observiert oder überprüfst Personen, die nichts dabei haben. Und du fragst dich, bist du am Richtigen dran? Wo ist der richtige Täter? Wann kriegen wir ihn? Da wird man auch mal grummelig. Andererseits weißt du, dass man einen langen Atem braucht. Ich kann mich gut erinnern an einen Einbrecher, den wir mal 2 Monate lang observiert haben, ohne dass der Kerl irgendwo irgendwas in der Nähe eines Objekts gemacht hat, bis wir ihn endlich auf frischer Tat hatten, als er im neuen Wall in ein Geschäft eingebrochen war. Das war wirklich eine große Erleichterung und Freude, denn erst dann wussten wir, er ist wieder auf Einbruchstour. Wir waren am richtigen dran. Einige Kollegen träumen sogar von ihren Fällen, dass sie den Täter schnappen. Das war auch hier so, oder?
Ja, manchmal werden nämlich Träume wahr. Ein weiterer Wintertag und der Feuerteufel schlägt in Billstedt wieder zu. Diesmal begeht er aber tatsächlich einen Fehler. Der entscheidet sich dafür, einen Pizzalieferwagen in Brand zu setzen. Und der Wagen steht auf einem Parkplatz vor einem italienischen Restaurant, und an der Wand des Restaurants hängt eine Kamera. Und diese Kamera nimmt ein Video auf, und dieses Video zeigt nämlich später auch zwar viele Passanten, aber auch eine Situation, die sich die Beamten des LKA und auch die Zivilverhandler später besonders oft vorspielen lassen. Ein Mann mit einem Hund, der kurz am Wagen stehen bleibt. Bald darauf steht das Auto dann in Flammen. Dadurch, dass der Nachtmodus eingeschaltet war, sah dann auch alles schwarz-weiß aus, aber man konnte erkennen, dass die Leine des Hundes anscheinend eine sehr auffällige Leine war, mit Mustern drauf. Das kann man bei so einer Nachtsichtkamera dann schon sehen. Also wir hatten auf einmal einen Anhaltspunkt, einen Mann mit Hund. Tja, und von nun an, bei jedem Brand, ich habe das ja vorhin schon gesagt, wenn sich die Zivilfahnder dann unter die Menschenmassen stellen, guckt man jetzt auf einmal auch ganz gerne mal unten Richtung Boden, dort wo die Hunde nämlich stehen, um zu schauen, sieht man dort vielleicht den ein oder anderen Mann mit Hund. Kurz vor Mitternacht, ich sitze mit Oskar wieder in diesem berühmten Skoda in Billstedt unten am Hang vor einem dichten Gebüsch. Ist alles ziemlich vermüllt und auch ziemlich ungemütlich drin. Und Oskar und ich haben uns vorher noch mal kurz entschieden, bei McDonald's ranzufahren, uns ein paar warme Burger zu holen für den Abend. Das machte auch dann Sinn. War auch total praktisch, weil das ist eigentlich fast wie so ein Grundnahrungsmittel. Und als wir die dann gegessen haben, haben wir die Scheibe runtergemacht, weil auch so Burger können ja auch so einige Düfte ablassen. Und wir haben dann die Scheibe runtergemacht und Oskar sagte, wow, das riecht hier aber ganz schön verbrannt. Und dann habe ich meine Scheibe runtergemacht und sagte, ja, du hast vollkommen recht, das riecht hier wirklich verbrannt. Und wir guckten dann einen Hang hoch, und dieser Hang ist der Weg zu einer Schule, zu einer Grundschule in Billstedt in der Weddestraße. Und auf einmal sahen wir Rauch. Und der Verdacht lag nahe, dass die Grundschule brennt. Daraufhin hat Oskar dann über Funk Bescheid gesagt. Die Feuerwehr kam, Streifenwagen kamen, die anderen Zivilfahnder kamen mit ran. Und ja, tatsächlich, die Grundschule in der Weddestraße brannte. Und wir haben uns dann wieder unters Volk gemischt und haben uns die Leute angeguckt, die da so rumstanden, teilweise ihre Handys zückten, filmten, Fotos machen und so weiter und so weiter.
Handys sind ja das Erste, was wir uns anschauen. Quasi ein ganz wichtiges Beweismittel, denn wenn jemand wegen Verdacht einer Brandstiftung überprüft wird, hat er häufig ein Handy mit einer entsprechenden Videosequenz dabei, weil Brandstifter sich gerne an dem, was sie angerichtet haben, ja, befriedigen, kann man sagen, befriedigen. Und vielleicht auch sowas wie eine kleine Trophäe darin sehen. Also nicht selten findet man bei Festnahmen diese Videos von brennenden Fahrzeugen oder Häusern bei den Tätern.
Aber Ralf, wir hatten hier tatsächlich Teenager mit Bier in der Hand. Also das war fast wirklich wie so eine Veranstaltung, zu der sie gegangen sind. Und ich war ein bisschen damit beschäftigt, den Leuten so ein bisschen zwischen die Beine zu gucken, ob ich irgendwo einen Hund entdecke, vielleicht mit einer auffälligen Leine, die wir ja noch von dem Video mit dem brennenden Pizzawagen kannten. Und dann kam über Funk, dass ein Verdächtiger den Tatort verlasse. Dazu sei gesagt, dass diese Person an einen Feuerwehrmann rangetreten ist und ihn sehr auffällig danach gefragt hat, warum denn jetzt die Schule brennen würde, und das würde man doch überhaupt nicht machen, das geht doch nicht, und man kann doch den Kindern nicht ihre Schule kaputt machen. Also der Feuerwehrmann hat gut geschaltet und hat sich gesagt, das ist so auffällig gewesen, wie der sich für diesen Brand interessiert hat, dass er sich einen der Zivilfahnder zu sich rangeholt hat und ihm davon berichtet hat.
Super.
Oder?
Ja, toll. Also ich kann nur sagen, der hat vielleicht nicht einen Orden, aber einen Drink verdient. Wer so mitdenkt, wer so aufpasst, super.
Ganz genau. Und der Typ, der dann diesen Ort verließ, das war ein Mann mit Hund und bunter Leine. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, den wir da haben, nämlich einen der Zivilfahnder, der maßgeblich an der Verhaftung dieser Person beteiligt war. Sein Arbeitsname ist Taxi. Und Taxi, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Hallo, Taxi. Hallo. Du heißt nicht wirklich mit Vornamen Taxi, sondern es ist ein Arbeitsname, den du dir auch nicht selbst ausgesucht hast. Der wurde dir gegeben. Warum heißt du Taxi?
Ja, eigentlich so eine ganz doofe Geschichte. Bei meinem ersten Dienst bei den Zivilfahndern war ich dann damit beauftragt, zum Dienstende das zivile Fahrzeug in die Garage zu fahren. Ja, und dabei bin ich rückwärts gefahren und hinter mir stand leider ein Taxi. Und Arbeitsnamen, die sucht man sich nicht aus, die werden einem gegeben. Und da stand mein Arbeitsname fest. Und
meistens sind es keine Heldengeschichten, sondern sowas Kleines im Alltag, was dann an einem geradezu haften bleibt.
Oskar zum Beispiel, der Chef von Taxi, der DGL, der heißt deswegen Oskar, weil er bei einer Festnahme auf einem Dach einem Täter hinterhergelaufen ist. Und als der Täter dann sich ergeben hatte, wollte Oskar halt runter, ist runtergesprungen und landete mit einem Bein in einer Windeltonne eines Kindergartens. Und die Kollegen, haben so viele Fotos von ihm gemacht, dass sie ihn ab dem Moment dann nur noch Oskar aus der Mülltonne genannt haben.
Ja, da haben wir ja, genau, den kenne selbst ich, ja,
ja.
Oskar,
ja.
Aus der Mülltonne.
Du hast aber auch einen Arbeitsnamen gehabt, mein Lieber, ne?
Ich erinnere mich.
Gerade beim MEK, SEK sind Arbeitsnamen auch sehr weit verbreitet.
Genau, also er ist sehr alt, er ist schon 1986 zustande gekommen, als ich
da war ein Taxi und ich jetzt noch nicht auf der Welt.
Ja, als ich meinen Vorgänger verabschiedet habe, beziehungsweise die Gruppe, und ich schon mal dabei sein durfte. Und nach längerer Zeit war es dann doch so, dass wir relativ gut gelaunt waren und ich zur Toilette wollte. Und ich war der Meinung, als ich den Toilettenraum betreten habe, dass der Lichtschalter in der Toilette an der Wand sein müsste, und habe da so mit einem lockeren Rückhandschlag gegen die Wand geschlagen, und getroffen habe ich den Spiegel, der dann von der Wand fiel und auf das Waschbecken. Das macht einen Megalärm, sodass ich dann kurze Zeit später die gesamte Gruppe im Waschraum wiederfand. Und mein Name seitdem ist nicht Waschbecken, sondern Spiegel.
Spiegelmeier. Und das war teilweise auch, als du Präsident warst, haben dich Leute auch immer noch mit Spiegelmeier angesprochen.
Ja, das ist heute noch so. Das stimmt.
Ja, diese berühmten Arbeitsnamen.
Ja, willst du noch mehr hören? Also ja, es gibt so viele. Disco, Tarzan.
Bremer.
Einmal falsch abgebogen, falsche Autobahn, zack, Bremer.
Ja, da war's. Aber Marek hat ja auch einen gehabt.
Ach ja, richtig. Wie war deiner eigentlich?
Ja, meiner war Päckchen, weil tatsächlich immer über den internen Funk kam, wer hat das Päckchen an Bord? Weil auf mich wurde natürlich besonders aufgepasst, und dann war mein Arbeitsname Päckchen.
Ist die Größenbezeichnung Päckchen eigentlich richtig? Hätte man da nicht lieber
Paket sagen? Wer hat das Paket?
Ja, aber ist ja ein ganz süßer, dann passt das schon mal Päckchen.
Ja, okay. Genau. So, also ich hatte auch meinen Arbeitsnamen, aber wir hatten einen Tatverdächtigen, der den Brand an der Schule verlassen hat, an der Weddestraße, und plötzlich sind Andi und Taxi auf dem Weg hinterher. Taxi. Erinnerst du dich noch genau an diesen Abend? Das war ja schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil dieser Fall euch ja sehr lange begleitet hat.
Ja, da kann ich mich immer noch gut dran erinnern. Ich weiß noch, vor Dienstbeginn hat Oskar uns per Telefon darüber in Kenntnis gesetzt, dass er da ein paar spezielle Ideen hat, dass wir uns warm anziehen sollen, weil wir auch, so wie du, im Gras in den Kleingärten dort Zeit verbracht haben. Das war auch wirklich mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt mehrere Stunden da gesessen. Und dann hat natürlich dann die Schule gebrannt und dann kam über Funk, hat sich ein Feuerwehrmann gemeldet, der hat dann eine verdächtige Person bei sich gehabt, der sich sehr interessiert für diesen Feuer aufgetan hat. Und da wir jetzt natürlich nicht alle diesem einen Hinweis hinterhergehen wollten, weil die Chance in dieser Situation, den Täter zu fangen, eigentlich sehr groß war, haben wir uns entschlossen, dass nur Anni und ich erstmal hinterhergehen und gucken, was weiter passiert. Weil normalerweise stecken die Brandstifter ein Objekt an, ein Auto an und das war's. So, und dann sind Andi und ich hinterher.
Sag mal, Taxi, ihr seid dann zu zweit am Verdächtigen dran gewesen. Eine Observation zu zweit, das weckt bei mir immer so ein bisschen die Risiken, die dabei entstehen, aufzufliegen, entdeckt zu werden. Wie war das bei euch?
Ja, also die Angst hatten wir natürlich auch. Wir haben dann Verdächtigen, wollten denen jetzt nicht zeigen, dass die Polizei ihm dran ist. Für den Fall der Fälle, dass er jetzt nichts mehr macht, ihm nichts nachgewiesen werden kann, dass man in den nächsten Tagen dann nochmal wieder ansetzen kann. Und deswegen war das schon eine ziemliche Herausforderung, weil es auch nachts war, kaum Personenverkehr auf dem Gehweg. Er ist dann mit dem Hund, er bleibt dann öfter mal stehen. Das heißt, wir müssen auch gucken, wo positionieren wir uns? Wie weit weg bleiben wir von ihm? Wechseln wir die Straßenseite? Lassen ihn vielleicht auch mal eine kurze Zeit außer Sicht, dass wir einfach mal auf Lücke setzen? So, und in diesem Fall war das so. Er ist aber Gott sei Dank für uns ziemlich, also richtig zielstrebig in Richtung der Horner Rennbahn gegangen. Nur da kann man ja auch nicht ständig ihm hinterherlaufen im gleichen Abstand. Das wirkt.
Aber ihr konntet ihn sehen, auch von der Entfernung hattet ihr ihn noch auf Sicht.
Wir konnten ihn sehen und wir waren auch mal ein bisschen dichter dran, ein bisschen weiter weg. Also so wie es eigentlich im normalen Stadtgebiet auch üblich ist, dass man sich eigentlich, wenn einer hinter einem ständig 50 Meter einem hinterherläuft, irgendwann fällt das natürlich auf. So, und das haben wir dann hingekriegt und das spielt natürlich die ganze Zeit die Angst mit aufzufliegen, aber auch, das ist natürlich auch die Herausforderung und auch der Spaß an diesem Beruf. So praktisch dieses Räuber- und Gendarmspielen in echt.
Und er ging dann in Richtung Horner Rennbahn, glaube ich, und ins dort gelegene Parkhaus.
Ja, ich weiß noch, Anni und ich standen an seiner Häuserecke vom EKZ und haben ihn da gesehen und gedacht, was machen wir? Jetzt geht einer hinterher, bloß wer geht nachts durch ein Parkhaus? Da wären wir natürlich aufgefallen. Und er war Gott sei Dank für uns nicht lange dort drinne und kam dann mit seinem Hund auch wieder raus. Und dann war für uns die Überlegung, was machen wir jetzt? Wer macht was? Wir müssen das Parkhaus überprüfen und wir müssen ihm weiter hinterher, um zu gucken, was dann weiter passiert.
Das wäre einfach. 1-1. Also einer rein und einer hinterher.
Deswegen ist Andi dann in dieses Parkhaus rein und ich bin ihm hinterher. Und nach ungefähr 50 Metern kniete er sich ab. Ich dachte, was macht er jetzt da? Will er seine Schuhe zumachen? Aber nee, auf einmal sah ich Feuerschein und sah, wie etwas Brennendes auf den Hinterreifen von einem Fahrzeug lag.
Da würde ich jetzt gerne einmal ganz kurz einhaken. Der Moment, wenn du ihn da so knien siehst, was macht das mit dir? Ist man da auch als Polizeibeamter mit so viel Erfahrung aufgeregt? Hat man da auch Angst sogar ein bisschen oder blendet man das eigentlich aus?
Also in der Situation muss ich sagen, da habe ich auch tatsächlich gedacht, er macht sich wirklich die Schuhe zu. Weil das hat irgendwie gepasst für mich. Und als er dann aber auf einmal irgendwie einen Gegenstand aus seiner Tasche holte, den ansteckte und auf den Hinterreifen legte, habe ich gesagt, boah, Volltreffer. Da kommen natürlich Glücksgefühle hoch im ersten Moment und dann kommt natürlich die Unsicherheit, was passiert jetzt weiter? Und er hat den dann dort raufgelegt auf den Hinterreifen, ist dann aufgestanden und ist weitergegangen, als wenn nichts passiert wäre, als wenn das Normalste der Welt für ihn war. Und ich so, ja, jetzt musst du ran. Er kann jetzt nicht wegkommen. Er ist dann weitergelaufen oder gegangen mit seinem Hund, ganz normal, als wenn er Gassi geht, in Richtung der U-Bahnhofsvorhalle. Ich bin, weil ich ein bisschen weiter weg stand und ihn dort nicht aus den Augen verlieren wollte, bin ich dann praktisch hinterher gelaufen. Im Vorbeigehen habe ich gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Das Auto könnte ja auch noch weiter brennen. Also habe ich geistesgegenwärtig den Grillkohlenanzünder runtergenommen vom Reifen, runtergeschlagen. Der lag dann auf dem Gehweg, habe ich mich auch gar nicht weiter drum gekümmert und bin ihm dann hinterher. Dann bin ich praktisch in der U-Bahnhofsvorhalle, ja, auf ihn getroffen, wo er immer noch stand. Diesmal waren ein paar mehr Passanten um uns herum. Aber ich dachte so, jetzt Schluss, weiter gehst du hier nicht. Und das war dann praktisch, ich sag mal, so wie die anderen Festnahmen oder viele Festnahmen, die wir auch gemacht haben, auch. Mit gezogener Waffe habe ich ihn dann aufgefordert, stehen zu bleiben. Dem kam er dann auch nach. Und er tat ziemlich so, was willst du von mir? Ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann habe ich ihn aber hat er Gott sei Dank auf meine Ansagen gehört und hat sich auf den Boden gelegt.
Im Podcast sprechen wir über Mord, spricht unser Kollege und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft schön blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, auseinander, aber nie bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und auch Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und auch über unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord. Gibt es jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hört also gerne rein. Wir sind wieder zurück am Bahnhof Horner Rennbahn. Der Mann, der jetzt am Boden ist, der Mann, der rechtskräftig festgenommen wurde, hat einen blonden Schopf und trägt ja auch einen dicken Anorak. Er heißt Marco H. Und tatsächlich, Taxi, er ist auch kein Unbekannter. Marco H. ist nämlich der Polizei schon seit Jahren bekannt. Er ist bereits wegen diverser Delikte vorbestraft, ist schon früh auf die schiefe Bahn geraten. Ralf, wie so häufig, oder?
Ja, das kann man auch hier wohl sagen. Gewalt und Alkohol gehören in seine Familie, zu seiner Familiengeschichte. Er kam später ins Heim. Hauptschulabschluss, Lehre zum Maler und Lackierer. Am Tag der Festnahme ist er 33 Jahre alt, arbeitslos. Er ist ein einfaches Gemüt und ein Rechtsradikaler. Er lässt sich von Freunden vor den Fotografien von Wehrmachtssoldaten ablichten, auf denen der Satz "Ein Herz für deutsche Patrioten" steht. Er zeigt sich ohnehin gerne in starker Pose. Auf Facebook zum Beispiel ist er auch sehr stark vertreten. Seit Monaten postet er dort Bilder aus seinem Viertel in Billstedt. Abgebrannte Autos, abgebrannte Gartenhäuschen, Vollidioten, schreibt er darunter. Ich hoffe, dass sie erwischt werden, und zwar vom Richtigen, wünscht er den, in Anführungsstrichen, Spasten.
Ja, alles Ablenkung, wie wir heute wissen. Denn die Beamten gehen nach der Festnahme allesamt nochmal zum Parkhaus, wo Taxi Marco H. kurz aus den Augen verloren hatte. Taxi will wissen, was er dort gemacht hat, und hat uns ja auch schon erzählt, er hat versucht, dort ein Feuer zu legen an einer Holzwand, wo die Einkaufswagen davor standen. Da hat er ein bisschen gezündelt. Wie gesagt, das Feuer konnte Gott sei Dank von Andi rechtzeitig gelöscht werden. Wir haben sind dann auf die Wache zurückgefahren und haben dann auch ganz lange zusammen gesessen und haben darüber gesprochen und hat richtig bei den Polizeibeamten gemerkt, denen ist richtig ein Stein vom Herzen gefallen. Ich meine, so lange Zeit, über ein Jahr, verfolgst du so jemanden und dann durch einen Zufall, ja wirklich durch einen Zufall, eigentlich durch die Videoaufnahme, dass man wusste, es könnte ein Mann mit Hund sein, und dann durch diesen sehr aufmerksamen Feuerwehrmann und durch die tolle Arbeit von Andi und Taxi, kriegst du dann so einen Täter.
Wobei ich bin da immer so, dass ich sage, das ist kein Zufall, sondern das ist professionelles Zusammenwirken verschiedener Behörden, in dem Fall der Feuerwehr oder eben der Methodik Video. Und das führt dann dazu, dass man an dem Richtigen dran ist. Und wenn man dann, ich sag mal, bei der Observation sehr, sehr viel richtig macht, dann schafft man es sogar, dass man ihn auf frischer Tat sieht.
5 Monate nach der Festnahme sitze ich nun im Amtsgericht Hamburg St. Georg, Marco H. auf der Anklagebank. Keine Regung auf dem Gesicht, wie ein gelangweilter Schüler in der Mathestunde, und kein Unrechtsempfinden. Es geht ihn alles nichts an. Für mich war es wirklich interessant zu wissen, kann ich mich an das Gesicht noch erinnern? Also ich meine, 5 Monate sind hin, ich habe ihn nur eine Nacht lang gesehen, und tatsächlich kam er mir wieder wirklich in den Sinn, und ich habe auch wieder gewusst, wie er dort lag am Boden und sich ja für vollkommen unschuldig hielt.
Weißt du noch, wie er angezogen war? Häufig ziehen sich ja Angeklagte vor Gericht auch anders an, als man sie gerade noch bei der Festnahme erlebt hat.
Absolut. Er hatte eine Jeans an und einen Wollpullover, aber er war jetzt nicht irgendwie mit einem Anzug oder mit einem Jackett unterwegs, was ja auch viele machen, um dann irgendwie so zu zeigen, ich habe einen neuen Lebensweg eingeschlagen.
Krawatte, genau. Und weißes Hemd.
Genau, das war auf gar keinen Fall so. Es konnte Marco H. nicht eindeutig nachgewiesen werden, dass er unser Serientäter war. Für mich war das tatsächlich eine richtige Enttäuschung.
Ja, das ist immer wieder ein Thema. Zwar haben die Brände in Billstedt mit seiner Festnahme schlagartig aufgehört. Was ich auch immer finde, ist ein Indiz dafür, dass wir den richtigen haben oder in dem Fall ihr Taxi den richtigen hattet. Auf seinem Computer und seinem Handy wurden zahlreiche Videos und Fotos von Bränden gefunden, aber verurteilt wurde er nur wegen der abgelegten Grillanzünder auf dem Lieferwagen und im Parkhaus. Also das ist ja auch klar, das habt ihr gesehen, mit eigenen Augen gesehen, und dieses Beweismittel ist unumstößlich. Ja, nicht mal seine Schuld am Brand der Schule ließ sich beweisen. Im Zweifel für den Angeklagten kann manchmal frustrierend sein, gerade auch für Polizisten, die lange an dieser Person dran gewesen sind, die lange gebraucht haben, um das aufzuklären. Aber was soll's, wenn das Gericht nicht überzeugt ist, die Beweise für die einzelnen Taten nicht ausreichen, dann müssen wir das so akzeptieren, so schwer es uns auch manchmal fällt. Immerhin, er hat 2 Jahre und 6 Monate ohne Bewährung als Haftstrafe bekommen.
Über ein Jahr lang brennen in Billstedt Fahrzeuge, Lauben, schließlich eine Schule, Spurenlage gering, Täterprofil, Einzeltäter, mobil, lokal vertraut. Ja, das war eigentlich alles, was die Polizei hatte. Die Antwort der Ermittler ist unspektakulär, aber wirklich wirksam, denn beobachten, routinieren, falsche Fährten ausschließen, Muster verdichten, dann Mantrailer-Hunde einsetzen, verdeckte Lagen, ständige Präsenz in einem klar umrissenen Gebiet. Am Ende ist es kein großer Coup, sondern eine Abfolge wichtiger Entscheidungen im richtigen Moment, aber auch ein bisschen Glück gehört sicherlich dazu. Ein glimmender Grillanzünder, Videoindizen, der Mann mit dem Hund und dann der Zugriff. Wichtig ist die Bilanz. Mit der Festnahme enden die Brände schlagartig, das Risiko für Unbeteiligte sinkt. Der Fall unterstreicht, dass es nicht immer die spektakulären Bilder sind, sondern oft auch die beharrliche, stille Polizeiarbeit dahinter, die zählt. Taxi, als allererstes möchten wir uns bei dir bedanken, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ralf, in 2 Wochen sind wir auch wieder zurück mit einem neuen Fall. Worum geht es?
Es geht zunächst um ein kaltblütiges, mehrfaches Tötungsdelikt in Hamburg-Wilhelmsburg. Und nach dieser Tat um eine anschließende Geiselnahme durch denselben Täter. Ihr hört etwas über das Potenzial von Spezialeinheiten, diesen speziell ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten, ohne deren besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten Extremlagen wie diese kaum zu bewältigen werden.
Und Feedback und Fragen natürlich gerne jederzeit via Mail, Adresse in der Folgebeschreibung, wie immer.
Wir lieben euer Feedback.
Darauf habe ich so gewartet, Ralf, wirklich. Das ist
gern geschehen.
Ja. Sehr gern. Und wenn ihr noch Infos zu unserer Podcast-Live-Performance im März in Hamburg haben wollt, findet ihr diese Information auf ndr.de/truecrimehamburg. Wir freuen uns auf euch und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ne? Passt auf euch auf.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.